Es igert in der kleinen Audiodatei. Nicht nur am Sonnabend. Einen längeren Text hat er zum Thema Epstein verfasst. Dem Jeffrey, wie immer, bearbeite ich nach, ergänze, nehme raus. Es hat diesmal etwas länger gedauert. Allein die Fülle der aktuellen Themen offenbaren auch die Funktion derartiger Medienereignisse. Trotzdem hoffe ich auf Unterhaltung. Gute.
Und nun das Dossier.
Seit Wochen wird diese Hysterie angekurbelt, die um Jeffrey Epstein. Ich opponiere schon seit Jahren, insbesondere weiß ich und thematisiere die Themen Sexualität und Pädophilie unter anderem als Verblödungspropagandismen. Mit keinem anderen Thema kann man das große Publikum hysterisieren, wie mit Kindsmissbrauch gern und liebst falsch als Pädophilie gehetzt. Die Hysterie wird und wurde immer mehr hochgekocht, immer neue Schrecklichkeiten werden hysterisiert, immer schwieriger wird es sich nicht diesem zeitgeistigen Diktat zu unterwerfen, dass Weinstein, dessen Fall jahrelang mit dem des Epstein in einem Atemzug genannt wurde, eine Wiederaufnahme bekommen hat, darf hier gar nicht erst gemeldet werden. Vor einer Wiederaufnahme im Fall Epstein ist das System geschützt durch dessen Tod, wie übrigens auch im Fall des Kurt Demmler. Diese Seuche, die mich an den Filmklassiker Der ewige Jude aus der Goebbelschen Propagandagiftküche erinnert, greift immer weiter und öfter um sich. Auch News springt auf den Propaganda-Express auf. Auch RT Deutsch, auch der Marabu kann sich nicht enthalten. Ich bleibe dabei. Ich glaube denen kein Wort, keine ihrer Schuld. Zuweisungsbegründungen, obwohl und weil ich genauso wenig dabei war, wie all die groß- und kleinen medialen Bescheidwisser es auch nicht waren. Klar, vieles von dem, was erzählt wird, kann so oder ähnlich gewesen sein. Es kann aber auch ganz anders gewesen sein, meine ich, weiß ich, höre und sehe ich mit der Erfahrung von selbst Erlebtem. Und dann habe ich ja eine Menge Prozesse in der Brit beobachtet gegen Männer, die falsch verurteilt wurden von wegen sexuell konnotierter angeblicher Straftaten. Gustl Mollat, Horst Arnold, Ulfi Kulatsch, Harry Wörz, der TV-Star Klaus Löwitsch. Und dann war da noch der Fall Kurt Demmler, ich erwähnte ihn schon, der zwar nicht verurteilt wurde, 2009, also unschuldig gestorben ist. Mein erster Maßstab für mein ablehnendes Urteil ist gar nicht die rechtsstaatliche oder die rechtliche Situation, sondern ist die Sprache, verbunden mit einem hysterischen Hetz- und Keifton. Die Sprache als Werkzeug der Erkenntnis oder auch der Verblödung. Die Wörter als Bausteine der Widerspiegelung oder auch des Entgegengesetzten. Also Widerspiegelung als Teil materialistischer Weltanschauung oder etwas anderes, Entgegengesetztes. Ab 1990 wurde das Wort Dialektik aus dem öffentlichen Sprachgebrauch der DDR-Bürger gestrichen. Auch aus dem Sprachgebrauch der Westler, mit Hilfe korrupter Pfaffen und Gysisten und anderer Gemeinlinge. Wer hat es gemerkt? Wer vermisst die fehlenden Wörter? Und es war und bleibt nicht das einzige Wort. Noch einige weitere getilgte Wörter gefällt?
Nein, aber wenn wir in einem Dossier den Epstein machen, dann wollen wir auch die Epstein spielen, lernen mit Schlager.
Sensation! Wieder neueste investigative Erkenntnisse aus den Epstein-Akten. Epstein hat schon 1974 den russischen Machthaber Putin verharmlost. Und zwar mit dem Titel Es war einmal ein Jäger.
Es war einmal ein Jäger. Heili, heilo, ein Jäger.
Valerie und Valera zum Begriff Pädophilie. Wikipedia erklärt uns, dieser Begriff würde das ausschließliche oder überwiegende sexuelle Interesse an Menschen, an Kindern vor Erreichen der Pubertät beschreiben. Altgriechisch verweist es auf Freundschaft zum Kind oder zum Knaben. Was Eger hier sprachkritisch moniert, findet man auch bei Wikipedia In der medialen wie wissenschaftlichen Rezeption wird der Begriff nicht selten als Synonym für den sexuellen Missbrauch von Kindern bzw. Jugendlichen verwendet. Das ist insofern falsch, als weder der sexuelle Missbrauch von Kindern noch der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen, anders als die Pädophilie, eine spezifisch auf diese Altersgruppen gerichtete Sexualpräferenz voraussetzt. Vielleicht wären genauere Beschreibungen der Vorgänge mittels deutscher Sprache nützlicher. Aber um die Sprache geht's ja.
Die Formel "der verurteilte Sexualstraftäter Epstein" wird in etwa so stereotyp und redundant bis überflüssig verwendet wie die Formel vom völkerrechtlichen grausamen russischen Angriffskrieg. In der LTI war es die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, mit der Klemperer lehrte, was solche Stereotype bedeuten und deren ständige Wiederholung soll und bewirkt, wohin solche falsch das Denken lenken. Gegen Björn Höcke wird dieser Pseudobeweis auch verwendet wegen "alles für Deutschland". Ich weiß, diese Verurteilung war und ist Falschsprech. Mit falschen Wörtern und mit Falschgebrauch richtiger Wörter kann kein richtiges Denken gelehrt und nicht praktiziert werden. Das ist nicht möglich und der Sprech wider Epstein ist so falsch wie der sonstige Sprech der Systemlinge. Pädophilie heißt nichts anderes als Kinderliebe, Liebe zu Kindern, und ist keine Straftat, jedenfalls nicht im StGB der Brit benannt, wird aber so verwendet, als ob. Und der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist, werden sprechende Wörter verwendet, wie sie zu uns sprechen oder entgegengesetzt. Wie zum Beispiel auch Wörter wie Ideologie und Propaganda innerhalb der Brit-Propaganda immer falsch verwendet werden, wie auch Wörter wie Schauprozess und Arbeitgeber, Arbeitnehmer und so weiter. Wie mit Wörtern wie Abtreibung und Übergriffigkeit negativ hysterisiert und moralisch verurteilt und damit Falschdenkend diktiert wird, was weder vernünftig definiert ist noch strafbar, aber es wird gekeift als ob. Die Liebe zu Kindern ist die Grundlage der Arterhaltung des Menschen. Je höher entwickelt die Tierart, desto länger brauchen die Kindsubjekte der Individuen, selbstständig leben zu können. Die Kinder brauchen die Fürsorge der Elterntiere, oft nur der Muttertiere, öfter aber auch Schutz und Hilfe der männlichen. Realisiert hat die Natur diese Notwendigkeit für uns Menschen mit dem, was wir Liebe nennen. Auch ästhetische Kompetenz. Junge Menschen erregen unser erwachsenes Wohlgefallen zu dem Zweck, uns um sie zu kümmern, sie zu schützen. Das ist uns angeboren. Weibliche sind hierin biologisch etwas anders programmiert als männliche, auf das sogenannte Kindchenschema der sehr jungen, sehr kleinen Menschen reagieren die Weiblichen deutlich positiver. Das uns angeborene Wohlgefallen befähigt uns auch zum Lehren, was man für das Leben wissen und können muss, und die Geduld über lange Zeit. Das alles, das Überlebensnotwendige mittels des Worts Pädophilie zu negativieren, ist antihumanistisch. Das ist, wie wenn die Katholos in der Zeit der Renaissance die Sexualität für schmutzig und schlecht erklärten. Dafür ist unter anderem das Bibelwort von der unbefleckten Empfängnis da, dass die andere, die nicht göttliche Empfängnis, eben befleckt sei. Da junge und mittelalte Erwachsene aber den eingeborenen Drang zur Sexualität haben, waren mittels dieser pfäffischen Lehre des Schmutzes alle schlecht, mussten sie das Schlechte beichten, sich negativ und schuldig bekennen. Mittels der diktierten Beichte bewiesen die Katholos das Schlechte und mussten sich dann die Sexschuldigen den Strafen und sonstigen Diktaten der Pfaffen unterwerfen. Und wenn die Bäuerlein aus dem Haus waren, kamen die Pfaffen und nahmen den Bäuerinnen ihre sehr spezielle Beichte ab. Daher kommt auch das Wort Missionarsstellung, denn die Pfaffen hatten den Bäuerlein unter Androhung des Fegefeuers verboten, ihre Weiber von vorn zu nehmen, aber die Pfaffen logen damals schon wie heute Pfaffen, Politniks, GEZler, wie auch die News Julians es bei Blöd gelernt haben. Sie hatten keine Angst vor dem Fegefeuer, denn sie waren es ja, die es predigten. In unterschiedlichen Zeiten und Kulturen galten unterschiedliche Regeln, wie Erwachsene mit Kindern umzugehen hätten. Wir wissen, dass die Männer der südeuropäischen Antike andere Regeln praktizierten, als sie heute üblich sind. Von den Frauen ist kaum die Rede. Heute ist es zum einen die gesellschaftliche Moral, zum anderen der Staat, die die Definitionsmacht haben und ausüben, wie vor 1000 Jahren die Kirche. Deren Ziel war es in der Renaissance, dass die Schafe Jesu nur Sex hätten zum Kinderzeugen. Ansonsten sollten sie sich enthalten. Wieder unsere menschliche Natur mit idiotischer Begründung. Die heute antiaufklärerischen, imperialen, Jesus-fundamentalistischen Gesellschaften sind weit erfolgreicher als die Katholos vor 1000 Jahren. Wir haben heute durchschnittlich weniger Sex als vor 20, 30 Jahren und das war weniger als in der DDR. Analog zum damaligen halten sich auch heute die Moralausgeber selbst nicht unbedingt an die nach unten ausgegebenen Vorgaben. Rom war vor 500 Jahren der weltgrößte Puff. Ein gewisser Luther störte sich daran. Diese Amoral war ein wesentlicher Grund seiner Protestation. Die Amoral ist seit langem unendlich mal größer. Ein Luther ist nicht in Sicht. Bis 1975 war Saigon der weltgrößte Puff. Und kein Brit-Großmedium hat sich daran gestört und niemand hat das Alter der vietnamesischen Huren kontrolliert.
Sexualität als Mittel zur Konditionierung, altes Kirchenmittel, lange von Eger thematisiert, jetzt auch in Teilen des Mainstreams angekommen und wenn es der Alternative
ist. Seit 1990 kläre ich auf über die wieder verstärkte Benutzung der Sexualität als Herrschaftsmittel in Katholo-Evango-Tradition und finde selbstverständlich so gut wie kein Gehör, schon gar kein größeres Medium und Publikum als das des tapferen Marabu. Und die Fälle Epstein, Weinstein, Moller, Demmler, Kachelmann und so weiter sind solche Herrschaftsagitationen. Mit dem Keifen von Straftaten, mit sexuellen Motiven und angeblichen Straftaten mit sexuellen Motiven wird fast immer ein höherer Hysterisierungsgrad generiert als mit beliebigen anderen Themen und werden fast immer andere Geschichten erzählt, als sie stattgehabt haben. Man vergleiche die Hysterisierungswirkung der Vergewaltigungserzählungen der Goebbelschen und nachgoebbelschen Propaganda gegen Rotarmisten im Vergleich zu Millionen ermordeter sowjetischer Frauen unter jahrzehntelanger Weglassung der Vergewaltigungen im Westen und der Vergewaltigungen durch Wehrmachtler, wo auch immer. Diese Erzählungen dienen der Normierung des Denkens der Massen weg von einer materialistischen Sicht auf die Welt hin zu einer pfäffischen, weg von den Fakten hin zu Fiktion, mal gegen andere Völker, mal einfach nur gegen Konkurrenten, mal gegen Agenten, die wer auch immer ausschalten muss, will, aber nicht sagen will, warum wirklich. Wobei die Filmindustrie kollaboriert und immer schon die Fantasien mitlieferte, die mit den Denunziationen wieder die Angeprangerten aufgerufen werden. Epstein muss für den Kreml unterwegs gewesen sein, das ist nun völlig klar, nun ist es endlich raus. News Reichelt schweigt noch, selbst Tagesschau hat es noch nicht rausgehauen. Vielleicht rätseln sie noch, welche eigentliche Nachricht dahinter steckt. Aber der Marabu prescht mutig voran, in Petersburg ist Pferdemarkt. 1976.
In Petersburg ist Pferdemarkt, da muss ein Mann doch hin.
1990 verboten die Besatzer 95% unserer FKK-Strände und führten gleichzeitig Puff und Porno im gesamten Gebiet der DDR ein. Die Westbusch-Geldbeamten sollten ihre Brit-Doppelmehrfach-Amoral nicht missen im Busch unter den DDR-Affen. Denn die böseste aller DDRen hatte Ende 1989 keine Puffs und keine sogenannten Rotlichtmilieus mitsamt aller Verbrechen, die dieses angebliche Gewerbe erfordert. Keine Rotlichtkriminalität, keine Rotlichtmilieu-An- und Erschossenen, keinen Rotlichtmädchenhandel und so weiter. Also natürliche Nacktheit der großen Mehrheit der DDR-Bürger und geringste Gewalt gegen Frauen, so war das in der DDR. gleich böse und verboten. Ganz freiheitlich versteht sich, denn die DDR-Bürger hatten auch hierin nicht mitzureden. Gewerbliches Ficken mit jeder Menge Gewaltkriminalität, gleich prima wie auch Pornos, die zu sicher 80% oder so auch Gewaltdarstellungen gegen Frauen enthalten, mit denen die Jungs spätestens ab ihrer Pubertät lernen, wie sie die Frauen zu sehen und zu behandeln haben. Aber nie irgendein Aufschrei oder Aufstand dagegen, nicht von Schwarzer, nicht von einer anderen Keiferine aus dem Westen, nicht von irgendeinem Westler oder irgendeinem oder einer Westhörigen. Nie ein Lob auf die DDR, dass es das bei uns nicht gegeben hat. Stattdessen Einverständnis aller Medien und Diätenheinissen mit allen Videotheken, die ab 1990 in der DDR installiert wurden, mitsamt den Pornoabteilungen in diesen Videotheken. Dann erzählten die Besatzer den jungschen Weibern, es sei nun modern, sich die Muschi zu enthaaren und tätowieren zu lassen. Allerdings vergaßen sie, denen zu erzählen, dass das in den 1980ern über die bildliche Pornografie in den Markt eingeführt worden war und erklärte nie das Menschenbild, das dem zugrunde...
Da fällt mir sogar der Witz mit den beiden alten Herren im Hotel ein. Sag mal, haben bei dir auf dem Pornokanal die Frauen auch keine Haare mehr? Und zu FKK befragt, die sogenannte künstliche Intelligenz. Nacktbaden galt in der DDR als Nacktkultur, war weit verbreitet. Bei manchen Küstenabschnitten gab es bis zu 80% der Badestrände FKK oder gemischt. Ob die von Eger genannte Prozentzahl korrekt ist, mag ich nicht nachprüfen zu können, aber der Deutsche Verband für Freikörperkultur verzeichnet einen Rückgang der aktiven Szene. So ich in der Ostsee bade, dann auch am FKK, stelle dort aber seit einigen Jahren fest, der einzige Nackte zu sein.
Sensation, nun ist der Skandal perfekt in den Epstein-Akten gefunden. Nun ist alles klar. Wunder gibt es immer wieder.
Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen.
Und im Fall Epstein ging es um über 500 Millionen Dollar, die er hinterlassen hat, von denen ein Großteil angeblich an sogenannte Opfer verteilt wurden. Und dieses viele Geld ist nicht einmal andeutungsweise Teil des Diskurses. Wie viel davon gar nicht bei den angeblichen Opfern landete, sondern bei Anwaltskanzleien und sonst wo, erfahren wir schon gar nicht. Ein System, in dem man alles kaufen kann, Sexpartner, Zeugen, Deals, Schuld und Unschuld, Falschaussagen, Kriege, Regierungen, ist a priori nicht geeignet, Maßstäbe der Wahrheit zu setzen und schon gar nicht solche zu realisieren. Wieder bestätigt sich die alte Formel der Arbeiterbewegung, Sozialismus oder Barbarei. Die Epstein-Hysterie dient nicht zuletzt der Irreführung, nämlich das Prinzip sei die hier vorgeführte negative Ausnahme einiger weniger, die nun, warum auch immer, geopfert werden.
Das von Eger hier angesprochene ist passenderweise Thema eines recht aktuellen Porzeleirufs, den man auch noch in der Mediathek finden sollte, der Ablass aus München.
Und noch ein kleiner Sprachhinweis meinerseits. Das, was hier Vergleich genannt wird, hat mit Vergleichen nichts zu tun. Hier geht es um Erpressung mit Hilfe von privat agierender wie staatlicher Anwälte und Gerichte. Aber alle Systemlinge sind sich einig, solche Erpressung irgendwie anders zu nennen, ob nun gerichtlich oder außergerichtlich zustande gekommen. Und diese Andersnennung ist eben in diesem Fall das Wort Vergleich. Kann sich wirklich niemand vorstellen, dass bei solchen Summen Falschaussagen ins Feld geführt worden sein könnten? Sei es aus eigener Geldgeilheit, sei es das Geldgeile erpresst haben, falsch Zeugnis abzulegen, sei es das neueste MeToo, Nein heißt Nein, Frigidismus, Moralkeulen rückwirkend auf Zeitpunkte und Situationen 20 Jahre vorher angewendet werden, siehe auch die Anti-Till-Lindemann-Kampagne.
Über die sich ausführlichst auch dereinst Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche verbreitet, sicher auf seiner Webseite nachhörbar.
Der berüchtigte Obermoralist Michael Friedmann hat bis Anfang der 2000er das getan, was Epstein nun in Dauerkampagne vorgeworfen wird. Kurz hat er geleugnet, da er erwischt wurde, dann aber doch die Straftaten zugegeben, die denen, die Epstein jetzt vorgeworfen werden, ähneln wie eine Kokser-Party der anderen. Anstatt einer Insel war es eine Etage im Westberliner Interconti Hotel. Es war wohl die 9. Er hat Prostituierte gebucht und benutzt, Zwangsprostituierte, Minderjährige. Er hat Koks konsumiert und den Huren Koks angeboten. Das entspricht der Straftat der Koksdealerei. Der Mann hat sich mit 17.000 von einem Prozess freigekauft, also die bessere Brit-Gesellschaft, von den Peinlichkeiten eines solchen Prozesses, vor allem aber von der Pflicht auszusagen, also über die Etage, die geheim war, wie das da so läuft, wen man da so trifft. Ein ganzes kurzes Sommerloch lang war der Michel weg vom TV-Sender.
Hier kurze Ergänzung. Friedmanns Michel, in der von Eger beschriebenen Sache als Paolo Pinkel am Start, bekam Strafbefehl wegen Kokainbesitz über 150 Tagessätze von eben 17.400 Euro. Damals wusste man, dass in den Nachbarzimmern im entsprechenden Hotel hochrangige Politiker logierten. Bei der Deutschen Welle begann er im Januar 2016. Englischsprachige Sendung Konfliktzone und Auf ein Wort. Zu Demmler kommen wir noch. Es geht um Tagebücher oder Aufzeichnungen, die sogenannten künstliche Intelligenz verrät mir, das habe es nicht gegeben. Auf Seite 135 des Buches Die Akte Demmler des Rechtsmediziners Professor Dr. Michael Zokosch schreibt dieser von einem Kriminalbeamten vom 16. August 2008 von einem Brief innerhalb eines Notizbuchs, in dem wörtlich steht, der Demmler würde immer häufiger an Suizid denken. Er habe keine der ihm vorgeworfenen Taten begangen, rechnet aber damit, aufgrund der Anschuldigungen seiner vorgeblichen Opfer verurteilt zu werden. Bevor wir zum Höhepunkt schreiten, ein Postskriptum.
Noch ein PS, ein Postskriptum. Epstein war, schon sein Name spricht es, Jude. Er hat letztendlich die Straftaten, deren er angeklagt war und deretwegen er weggesperrt wurde, geleugnet. Friedmann war, als er erwischt wurde, als Schwerststraftäter und sich kleinlaut weinerlich schuldig bekannt hat, sogar Zentralratsjude, ein Schwerststraftäter als Obermoralapostel der Brit Demmler, der 2002 sich von geringer Schuld freigekauft hat. Per Definition geht Freikauf nur bei geringer Schuld, wurde 1943 in Posen mit dem Namen Abramowitsch geboren. Er hat in seinem Gefängnistagebuch seine Unschuld beteuert, sofort nach dem Knasttod des Demmler, posaunte die gleichgeschaltete Britpresse. Es habe keinen Abschiedsbrief gegeben, das sei ein Schuldeingeständnis, da zeitgleich das Tagebuch eingesammelt wurde. 2009, im Februar. Drei Juden, zwei meiner Generation, einer ein Jahrzehnt älter, Demmler, der sogar ein sogenannter Holocaust-Überlebender war. Drei angeblich gleichermaßen schwerstkriminelle Juden, die besondere Verantwortung den Juden gegenüber, die sonst alles andere übertönt, ist völlig stumm geschaltet. Darf gar nicht erst erwähnt werden, auch so eine Politulk.
Der Höhepunkt.
Die Epstein-Perversionen und Epstein-Brutalitäten treten immer deutlicher zutage. Abschied ist ein bisschen Sterben.
Abschied ist ein bisschen wie Sterben.
Jürgen Eger, Jeffrey Epstein, Michel Friedmann, Kurt Demmler, Katja Epstein.
Das
Karamba, USA greifen an, Straße von Hormuz angeblich gesperrt, beleidigt die Tagesschau, die sie nicht mal mehr in Sichtweite zum Friedensgebot des Grundgesetzes befindet, den Iran, der dies erklärt, die USA widersprechen, erklärt die Angriffswelle für beendet.
Washington hat keine andere Wahl, als die Forderungen Teheran zu akzeptieren.
Iranische Medien melden Angriffe auf US-Schiffe und der Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte.
Die Spannungen im Nahen Osten nehmen nicht ab.
Danke, beste Svetlana.
Also Trumpy-Boy sagt, tamam, wenn ihr zumacht Straße, ich mache eure Zuhe-Straße mehr zu.
Der Tankrabatt wird nicht verlängert, aber mögliche Preisexplosion gestoppt werden.
Die aktuelle Energiekrise in Deutschland ist nicht nur eine Folge des Iran-Krieges.
Danke, beste Svetlana. Mit der Bahn fuhr unser Kolumnist Jürgen Eger zu unserem Hörer Heiko.
Ja, ich muss sagen, hier ist eigentlich alles Banane.
Lässt sich an den Zähnen sägen. Lieber Heiko, mach ihn nicht lispeln.
Den Schutzwall werdet nicht passieren.
Richtig, denn der Thüringer Heiko residiert im Sauerland.
Wir sind auch nicht mehr im
Thüringen machen wir morgen. Und Heiko, nicht vergessen, keine Betäubung. Angeregt am 11. Juni 2026, einem Donnerstag. Hier ist die kleine Audiodatei. Auch machen wir morgen. Heute noch mit einer neuen Strategie will die Regierung die Luftfahrt stärken. Kabinettsbeschluss.
Über das Flugwesen natürlich. Blüht halt sehr auf, das Flugwesen.
Ich lächele finster. Angriff auf das Panorama-Museum in Sevastopol. Teil des Panorama-Gemäldes gerettet. Maria Sacharowa richtet Appell an UNESCO. NATO berät über beschleunigte Beschaffung von Drohnen. Bei Angriffen auf Kulturerbe wird jedem Russen klar sein, wer der Feind ist und wie er zu bekämpfen ist. Ich vermute endgültig, die deutsche Panzerbrigade 45 in Litauen übt erstmals Gefecht nahe Weißrusslands. Ich empfehle, nehmt Schlammbäder, um euch auf das Kommende vorzubereiten. Und ich lächle finster. Sonne, Schauer und Gewitter. Ich habe gestern nochmal in der Familiengruppe getippt und festgestellt, Mensch, Großbritannien und Schottland haben ja eigene Mannschaften.
Das Problem sind Männer.
Am Ende bleibt durchwachsen von Süden besser.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht. Europe's Alternative Music. Adio, Marabu.